Hat Gott zu euch schon geredet? Heute? Wenn noch nicht, möchte ich euch Mut machen, dass auch heute für euch ein Tag ist, wo ihr irgendwas mitnimmt. Ich bin 100% davon überzeugt, dass jeden Sonntag für jeden von uns etwas dabei ist. 100%. Und selbst wenn der da vorne steht, Bernd Weimer heißt, oder Peter Walz, oder wie auch immer, oder der da vorne steht und einen völligen erzapft. Das ist gar nicht so wichtig. Solange das Wort Gottes geredet wird, bin ich überzeugt, Gott spricht immer. Ich will euch hineinnehmen. Denkt mal, ihr werdet 10 Jahre älter. Könnt ihr euch das vorstellen? In 10 Jahren ist die Hütte hier voll. Es blüht das Leben. Und wir haben eine Gemeindeversammlung in unseren schönen Räumen hier. Und es gibt 2 Fraktionen. Die Fraktion der Teenies hat sich mit der Fraktion der Senioren zusammengeschlossen. Die sind eins geworden, juhu. Die kann man mit einem ernsten Anliegen in die Gemeindeversammlung und sagen, hier muss man was ändern, vor allem Sonntagmorgens. Okay, wir sind ja ganz lieb und brav und lassen alle zu Wort kommen. Der Sonntagmorgensgottesdienst ist gerade viel zu lang, das geht gar nicht. Okay. Da kann man sich drüber streiten, aber nehmen wir mal an, okay, was würdet ihr denn vorschlagen? Wir haben doch eigentlich nur 3 Elemente, Lobpreis, Predigt und Zeugnisse. Ganz einfach, stimmen wir mal ab. Was streichen wir? Nix, das geht nicht. Ich habe vorgehabt, euch tatsächlich abstimmen zu lassen, aber streichen wir jetzt. Wir schauen uns nun eine Person an im Wort Gottes, die hatte ganz andere Probleme. Wir lesen. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Entschuldigung. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Tagelang entrümpelte ich. Schließlich sagte ich, ach Herr Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und sieh herab. Öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Darf ich bitte kurz die erste Folie haben? Als ich hörte, setzte ich mich nieder und entrümpelte. Und vor dem Entrümpeln kommt das Weinen. Einige von euch werden jetzt wissen, was das für eine Stadt ist, oder? Köln. Ich habe gestern überlegt, Bilder sprechen manchmal mehr als 1000 Worte. Können wir uns das vorstellen? Eine Stadt, Jerusalem damals, war niedergebrannt, zerstört, kaum mehr belebbar. Die Leute unter uns, die es wahrscheinlich kaum mehr gibt, die solche Bilder noch leibhaftig gesehen haben, wie ging es denen wohl? Wahrscheinlich nicht viel anders als den Israeliten. Kann so eine Stadt wieder aufgebaut werden? Kannst du das glauben? Also ich würde sagen, no way. Menschlich gesehen, also wie soll denn das bitte schön gehen? Naja, und es war nicht nur eine Stadt. Das waren nicht auch nur 10 Städte. Das waren wahrscheinlich nicht nur 100 Städte. Ich weiß nicht, wie viele 100 oder 1000 Städte es waren, die so oder ähnlich aussahen. Hallo? Kann Gott es wiederherstellen? Ja klar, sagen wir, logisch, kein Problem, Köln sieht halt schön aus. Ich bin zwar erst einmal durchgefahren, aber sei es drum. Klar, ist alles schön, Deutschland blüht und so weiter und so fort. Sag das mal bitte jemand, der in dem Loch drin sitzt, der die Schrecken des Krieges miterlebt hat. Und trotzdem glaube ich, geht es. Das war jetzt eins zu schnell, aber, ach so, die Animation tut wieder nicht, okay. Ich wollte es eigentlich so nicht, ich dachte, es ist, Gott hat mich in ein Bild erinnert, das ist mal in Therapie mal gemalt worden ist. Und die Sarah hat ja immer wieder erzählt, dass man in Therapien Bilder malt. Und manchmal malt man Bilder über sich. Und wenn man als Gruppe zusammen ist, malt man, wie siehst du dich? Welches Boot, welches Bild eines Bootes hast du dich? Und diese Person hier hat dieses Bild gemalt. Zeichnerisch lassen wir mal dahingestellt sein. Aber wenn ich das so richtig beobachte, das ist auf offenem Meer, ein paar Masten sind weg, Steuerrad ist zerbrochen, ein paar Löcher hat es im Schiff, also das Gute ist gerade windstill, aber ich würde sagen, der nächste Wind, der kommt und das Ding geht unter, oder? Ist das möglich? Naja, es ist jetzt kein Bild. Das Bild ist die Seele eines Menschen. Und vielleicht fühlst du dich gerade so. Kaputter kann es nämlich sein, oder? Oh, können wahrscheinlich schon, es könnte noch untergehen. Immerhin schwimmt es ja noch, gell? Ist ja nur ein Beispiel. Für jemand anders, sein Bild sieht ja ganz anders aus. Aber mir ist aufgefallen, da oben steht eine Flagge. Die Piratenflagge ist runter und es steht Jesaja irgendwas. Jesaja 43, Vers 19, sollte eigentlich jetzt erst einfliegen. Ich lasse es einfliegen. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, seht ihr es nicht. Ach Bernd, jetzt komm doch mal ein bisschen runter. Seid doch mal ein bisschen vernünftig. Du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Stimmt. Du hast keine Ahnung, wie es sich anfühlt, wenn man ganz, 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 ganz unten ist. Da widerspreche ich dir, aber mach nichts. Die Frage ist, seht hin, seht doch mal hin. Wo siehst du da was Neues? Und meine Frage, das ist nicht meine Predigt heute Morgen, das ist schon alles nur Einleitung, ihr müsst heute ein bisschen Geduld haben mit mir. Ist Wiederherstellung möglich? Als erstes mal für dich, hast du überhaupt eine Hoffnung für dich oder hast du es schon aufgegeben? Solltest du sie aufgegeben haben, dann kann ich dich trösten. Willkommen im Club, ich war schon an dem Punkt. Aber das Schöne ist, Gott ist ein Gott für den, der keine Hoffnung mehr hat, sagt der Psalmist. Also selbst wenn du keine Hoffnung mehr hast, willkommen im Club, alles gut. Fühlt sich zwar wirklich nicht so toll an, aber es gibt was Größeres. Hast du Hoffnung für deine Familie? Hast du Hoffnung für deine Gemeinde? Glaubst du, dass Gott die Gemeinde so wiederherstellen möchte, wie Gott sie will? Oder ist es nur ein Klub zerstrittener Frömmler? Ja, manchmal sind sie auch lieb und nett zueinander, vor allem Sonntagmorgens. Oder sogar, hast du Hoffnung für mehr? Für deine Berufung, vielleicht für deinen Ort, vielleicht sogar für die Nationen. Wem glauben wir? Welchen Bildern glauben wir? Und ich befürchte, die meisten von uns drehen sich um dieses Bild oder um dieses Bild. Ist so naheliegend. Brauchst bloß den Fernseher anmachen. Brauchst bloß deinen Gefühle glauben, die auch mal schlecht drauf sind. Ist ganz einfach. Du musst dich gar nicht anstrengen, ist einfach da. Und ich möchte euch heute sagen, vergesst es. Wir kommen wo ganz anders hin. Jetzt hole ich euch ein bisschen ab, jetzt gibt es Geschichtsunterricht. Ich weiß, Geschichtsunterricht sind oft die langweiligsten, aber ich würde heute sagen, ich würde so gerne nochmal in die Schule. Ich habe so viel gepennt und muss jetzt so viel nachholen, weil ich dachte, es sei nicht wichtig. Und heute denke ich, ah, das wäre so wichtig gewesen. Also ganz kurz, was ist passiert? Warum sind die Juden, wer weiß noch, warum sind die Juden verbannt worden? Weiß es jemand noch, warum die Juden verbannt worden sind, Conny? Sie haben rebelliert. haben die Götter angebetet. Naja, sie haben auf den Punkt gebracht, schlichtweg und ergreifend einfach nicht das getan, was Gott gesagt hat. Und der Hammer dran ist, Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr das tatsächlich nicht tut, dann muss ich euch wegschicken. Das war ganz klar. Das war ausgemacht. Das weiß nicht, oh, der böse Gott. Nein, Gott hat gesagt, wenn ihr dann. Und er hat viele Propheten geschickt, hat sie immer wieder aufgerufen, hat gesagt, tut's doch nicht, ich will doch euch gar nicht wegschicken. Aber irgendwann hat er gesagt, geht gut, das Land braucht 70 Jahre Ruhe. Ihr habt dem Land den Sabbat nicht gegeben, den ich dem vorgeschrieben habe. Tschüss. Aber Gott ist ein Gott der Gnade. Gott ist ein Gott, der vergibt, des Erbarmens. Und das Interessante, es gab jetzt die Rückkehr drei verschiedene Zeiträume. Und das Interessante, es gab drei Deportationen. Die wurden dreimal weggeführt. Und Gott ist genial. Und dreimal wurden sie wieder nach Jerusalem geführt. Das erste Mal mit 50.000 Menschen im Jahr 537. Jetzt denkt man ja, gut, die kommen in die Pötte, die feiern. Und selbst die haben nach ein paar Jahren vergessen. Haggai sagt, hey, ihr baut eure Häuser auf, aber das Wichtigste habt ihr vergessen. Den Tempel. Deswegen kommt Esra ein paar Jahre später, naja, ein paar Jahre, 90, ist ja fast so wie gestern, gell? Mit 1800 Priestern. Zeit spielt bei Gott keine Rolle. Und sagt, hey, wir müssen den Tempel wiederherstellen. Und dann erst kommt der Mann, von dem ich dieses Gebet gerade vorgelesen habe. Dann kommt Nehemia. Was könnten wir daraus lernen? Alles, was hier geschieht in dieser Gemeinde und im Leib Christi, kann nur bestehen, wenn der Tempel steht. Der Tempel ist ein Bild für die Wiedergeburt. Geboren, alles, was aus dem Geist geboren wird, wird Frucht bringen und alles andere wird vergehen. Also meine Predigten könnt ihr alle vergessen, das ist egal. Es sei denn, das eine oder andere ist vom Geist Gottes drin. Dann wird der Geist Gottes Frucht bringen. Und wenn wir uns anstrengen, Jerusalem, mein Leben, unsere Gemeinde aufzubauen, ohne diese Kernwahrheit zu haben, dann sage ich uns, es ist vergebliche Mühe. Wenn du aber den Heiligen Geist in dir hast, weil du dich gebeugt hast, wie wir heute schon gehört haben, und Jesus dein Leben anvertraut hast, dann bitte ich dich heute Morgen, dann flehe ich dich fast schon an, dann dränge ich dich fast schon, Entschuldigung, jetzt muss ich aufpassen, bin eigentlich gar nicht so der Kontrolltyp, aber beim Predigen geht es manchmal mit mir durch. Dann lasst uns unser Trümmerhaufen verlassen und da reingehen, was Gott für jeden Einzelnen von uns hat und für uns als Gemeinde. Letzter Teil des Geschichtsunterrichts war alles nur Einleitung, dann kommen wir zur Predigt. Für die Bibelkenner, es ist interessant, wie Gott so genial ist. Es gab nicht nur drei verschiedene Rückführungen wieder. Gott hat auch sein Wort, seine Hand darüber gehalten. Man geht davon aus, dass das Buch Nehemia gar nicht von Nehemia geschrieben wurde, sondern dass Esra, wie gesagt, von dem habe ich schon gesagt, 14 Jahre vorher den Priesterdienst eingeführt hat, den Tempel aufgebaut hat, der hat beide Bücher geschrieben hat, das Buch Esra und das Buch Nehemia. Warum dieser kurze Ausflug? Weil es mich begeistert hat. Beide Bücher gehen nach dem gleichen System vor. Das sind die Kapiteleinteilungen, die habe ich jetzt weggelassen. Aber beide haben dasselbe Prinzip. Rückkehr, Wiederaufbau. Rückkehr, Reformen. Beim Nehemia Rückkehr, Wiederaufbau, Erneuerung und Reformen. Wisst ihr, und ich habe den Glauben, dass ihr und wir ein Teil davon sind im Übergang von da nach da. Ich glaube das einfach. Dass so viel Potenzial in dieser Gemeinde ist, dass Gott uns gebrauchen möchte, Reformen zu bilden, in dem Sinn, dass Leben rausgeht. Der Reformation bringt immer wieder neues Leben. Der eine mag vielleicht gerade noch in der Rückkehr sein, zurück ins Vaterhaus Gottes. Hey, ich bin noch gar nicht so weit, ich bin noch gar nicht dabei. Dann sage ich ganz einfach, bekehr dich. Nein, dann gib dein Herz Jesus Christus und lass es erleben. Der andere ist vielleicht gerade bei der Wiederaufbau und sagt, ich muss erstmal ausrümpeln. Ich muss erstmal weiter sortieren. Dann mach das. Der andere sagt, nein, ich habe jetzt genug aufgebaut, ich erneuere meinen Sinn, meinen Geist. Und irgendwann kommen wir hoffentlich dazu, wo wir alle gemeinsam an einem Ziel durch das Wirken des Heiligen Geistes Reich Gottes bauen. Hast du die Vision? Oder geht es nur darum, dass man nächste Woche noch besser leben wie letzte Woche? Der nächste Urlaub, Entschuldigung. Also letztendlich brenne ich da dafür, auch wenn ich vieles anders nebenher machen muss. Ich brenne dafür, dass die Wahrheit Gottes sichtbar wird. Ob ich dabei bin oder nicht, sei mal das Zweite. Aber ich versuche alles zu tun, das ist ein bisschen übertrieben dargestellt, also ich schreibe, wie man da vorne steht. Ich sage wirklich, es lohnt sich nichts anderes im Leben, als dafür zu leben. Ich lese weiter. Nehemia 2, Vers 17. Jetzt sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Wow. So fühlt man sich manchmal heutzutage im Westen, gell? Ein Gespött der Leute um uns herum. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Darauf antworten sie mir, ich muss erst mein Haus zu Ende machen. Ich muss mich erst noch verheiraten. Mir geht es gerade nicht so gut. Was sind sie geantwortet? Wer weiß es? Das, was die Gemeinde der offenen Tür sagen würden. Wir wollen anfangen und bauen. Kein Amen, kein Nix. Yes. Let's go. Und sie machten sich an das gute Werk. Bernhard, gestern. Wir wollen anfangen und bauen. Nicht nur das leibliche Haus hier, sondern auch das geistliche. Seid ihr dabei? Egal, wie schlimm es aussieht, wir fangen einfach an. Jetzt geht es weiter im nächsten Vers. Als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobia und der Araber Geshem das hörten, spotteten sie über uns und verhöhnten uns. Ha, ha, ha. Was habt ihr vor? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Kennt ihr das? Ja, wir wollen anfangen. Kaum ist der Beschuss da, bumm, zack, kommt eine Verspottung, eine Niederlage, Reifenblass, was auch immer. Und jetzt komme ich zu meiner Predigt, das war alles nur Eingang. Ich habe empfunden, dass der Herr zu mir sagt, die Predigt nach der Predigt entscheidet über die Wirksamkeit der Predigt. Die Predigt nach der Predigt entscheidet über die Wirksamkeit der Predigt. Da dachte ich, Gott, super, du, dass du in so Kurzzeilen immer zu mir redest, finde ich super. Kannst du es auch mit Leben füllen? Ja, das war ein Teil, wo ich gedacht habe, sie standen jetzt vor der Entscheidung, ja, wir wollen bauen, oder oh, das sind drei Leute, die verhöhnen uns. Die lachen uns aus, die beschimpfen uns, die drohen uns. Nehemia, das kannst du nicht von uns erwarten. Nehemia, tschüss, ich gehe mal wieder. Ich muss erstmal mein Ackerfeld umpflügen. Nehemia, Entschuldigung, hier haben wir es doch anders überlegt. Das war nicht im Vertrag mit drinnen, dass das auch was kosten könnte. Wir lesen weiter in Kapitel 3. Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Wow, ja. Und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Ja. Begeisterung lässt ein bisschen üblich, aber mir geht es ja auch so, wenn ich auf der Seite sitze, dann denke ich immer, wann ist er endlich fertig, wann kann er endlich zu meinem Kaffee kommen? Nein, so ist nicht, aber manchmal auch. Ja. Direkt im nächsten Vers heißt, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter, Aschdoditer, wurden immer mehr, hörten, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn. Hast du schon mal den Zorn des Feindes gespürt? Hast du schon mal den Zorn von Menschen gespürt, die gegen dich sind? Hast du schon mal gespürt, wie es sich anfühlt, wenn du denkst, oh, jetzt kann es richtig eng werden? Jetzt fühlt es sich an, als mir jemand den Boden unter den Füßen wegzieht. Boah, wie überlebe ich die nächste Nacht? Also so ein Zorn und so eine zornige Volksmenge, finde ich, kann schon beeindruckend sein. Sie schlossen sich zusammen, also die ganze Feinde, und planten, in Jerusalem einzufallen, Verwirrung in der Stadt zu stiften. Also die anderen versuchten einzudringen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Fällt euch da was ein? Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Wer ist der Vater der Lüge? Wer ist der Vater der Verwirrung? Wo will er reingehen? In die Stadt? Halt mal, wer ist die Stadt auf dem Berge? Haben wir vorher gehört? Ah. Und im Einzelnenleben Kinder, die stimmen, die Verwirrung bringen wollen, die mich davon abhalten wollen, die sagen wollen, das schaffst du nie, Bernd. Du wirst nie in der Gemeinde gesehen. Du wirst so nie was bringen. Das denkt er, Bernd, brauchst du gar nicht weiterzählen, bei dir ist es ganz anders. Lass uns einen Kaffee zusammen trinken, dann können wir nochmal schwätzen. Ja? Darum geht es aber heute nicht. Welcher Stimme hörst du? Die Predigt oder die Predigt nach der Predigt? Die Predigt war ganz klar, wir wollen, wir halten zusammen, wir machen. Die andere Predigt war, forget it, Zorn, Wut. Ist das neutestamentlich? Was meint er? Also ich mag ja immer ganz Alte Testament, deswegen lese ich ja immer ganz solche Geschichten vor, wobei für mich nicht nur Geschichten sind. Ist das neutestamentlich, was ich da predige? Ja? Okay. Einige nicken, andere sind nur ein bisschen unsicher. Du darfst die Folien dann irgendwann langsam wieder rausnehmen. Ich habe mich erinnert an meine erste Predigt, die ich vor wie auch immer wie vielen Jahren gehalten hatte. Das sind schon über 30 Jahre her. Das ist immer noch gutes Wort Gottes. Das steht in Matthäus 13, Vers 18. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer 100-fach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Die Predigt nach der Predigt. Wer ist verantwortlich für die Predigt nach der Predigt? Der da vorne, oder? Der hat schlecht predigt heute, das hat mir nichts zum Sagen. Der ist völlig übers Ziel heute. Oh, das war so langweilig, ich bin schon eingeschlafen. Das ist ja okay, du darfst ja auch manchmal schlafen. Aber wir müssen wissen, dass darin etwas ganz Elementares liegt, was ich ganz neu entdecke. Wer ist der Sämann? Okay, alle nicken, alles klar. Okay, wer ist die Saat? Das Wort Gottes. Und wer ist verantwortlich, dass es Frucht bringt?
Der Boden.
Und was ist der Boden? Unser Herz. Ach, Bernd, könntest du nicht mal endlich aufhören? Wir haben gerade so schön den neuen Bund gelebt. Ich will nicht schon wieder verantwortlich dafür sein, dass ich irgendwas tun muss. Du musst nichts tun. Aber ich kann dir sagen, es macht so viel Freude, was zu tun. Wenn wir es mit der richtigen Blickweise tun können. Der Jakobus sagt, deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist. Und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde. Wo wurde sie hingepflanzt? Die Botschaft ins Herz. Und die Kraft hat, euch zu retten. Es ist faszinierend. Das Wort Gottes hat die Kraft, dich und mich, unsere Gemeinde, unsere Nation, die ganze Welt zu retten. Nur das Wort Gottes. Gott sprach und es wurde, das glauben alle, es wurde Licht. Ja? Wir glauben auch, dass Gott sprach und der ein oder andere geheilt wurde. Aber glauben wir auch, dass dasselbe Wort dieselbe Kraft in uns hat? Ich muss bekennen, ich habe es manchmal verpasst. Ich habe eine andere Stimme mehr gehorcht, mehr geglaubt. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Die Bibel ist manchmal knallhart. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Habt ihr heute Morgen schon in den Spiegel geschaut? Ganz praktisch. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet bei allem, was er tut. Willst du gesegnet sein bei allem, was du tust? Willst du glücklich gepriesen sein? Entschuldigt, diese... Will jemand glücklich sein? Auch wenn es stürmt, auch wenn es tobt, auch wenn die Stadt noch in Sack und Asche liegt? Lasst uns aufhören zu beten, Leute. Ihr habt richtig gehört. Lasst uns aufhören zu beten. Zumindest so, wie wir es jahrelang schon tun. Und ich kann es manchmal ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich auch nicht als mein eigenes Geheule. Ich bin irgendwie allergisch als Vater von 4 Töchtern. Das ist nicht so schlimm. Und Beruf von Beruf. Meine Schüler sagen, hört auf zu jammern. Da werde ich allergisch. Ihr könnt alles machen mit mir, aber hört auf zu jammern. Ihr verzeiht mir hoffentlich meine Schwachheit. Wie bitte? Ja. Ja, ich rede mit Ihnen, warum und weshalb. Wisst ihr, warum wir aufhören sollten zu beten? Weil unsere Bete meistens so sich anhören, oh Vater, ich danke dir, dass du vergibst. Bitte schenk mir doch Heilung. Bitte schenk mir doch Vergebung. Bitte schenk mir doch deinen Trost. Oh bitte mach doch, dass ich dieses und jenes habe. Entschuldigung, ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber wir erwarten Dinge von Gott, die Gott schon längst getan hat. Wir bitten so, als ob es an Gott liegen würde. Und wisst ihr, ich kann es manchmal nicht mehr hören. Oh Gott, zeig uns doch deine Liebe, dass du uns so liebst. Was soll er denn noch machen, bitteschön? Es liegt nicht am Sämen und es liegt nicht an der Saat. Es liegt am Boden unseres Herzens, wie man gehört. Und ich befürchte, dass wir Christen diejenigen sind, die am wenigsten bereit sind, dafür Verantwortung zu nehmen. Weil wir es gelernt haben, alle unsere Sorgen auf Gott zu werfen. Alles auf Gott zu werfen. Amen dazu, ist richtig, oder? Aber Gott hat uns nicht leer gemacht, damit wir wie leere Säcke rumlaufen, Entschuldigung, und schwach und kraftlos sind, sondern dass er uns füllt mit seiner Kraft. Ja, ich bin aus mir heraus schwach und kraftlos. Aber mehr und mehr erlebe ich, was es heißt, wenn Gott in einem wirkt. Gott gibt mir die Kraft, morgens aufzustehen, meine Füße rauszutun und zu sagen, jetzt geht's los. Und es hat mich in meinem Glauben viel gekostet. Ja, Gott, bin ich jetzt eine Marionette? Wenn du so machst, mache ich so. Wenn du so machst, mache ich so. Wenn du so machst, mache ich so. Will das Gott von uns? In der Kleingruppe haben wir diese Woche das Wort Gottes gelesen, so wie sie es gehört. Amen. Die Anita hat uns mit reingenommen, wie kann man Bibel lesen? Auch Matthäus 1, Geschlechtsregister. Und hat uns ein paar andere Worte mitgegeben. Sie hat uns die Aufgabe gegeben, streicht einfach an, was euch anspricht. Unter anderem haben wir Sprüche 3 gelesen, weil es der 3. November, glaube ich, war. Fand ich klasse. Gott hat einfach Humor, haben wir heute schon mal gehört. Und da steht drinnen, sei gütig und treu und werde nicht nachlässig, sondern sporne dich immer wieder an. So wirst du Freundschaften ansehen bei Gott und den Menschen finden. Hat mich angesprochen. Sei gütig und treu und werde nicht nachlässig. Dachte ich, Gott, stimmt. Ja, ich neige manchmal dazu, faul zu sein, nachlässig zu werden. Sondern sporne dich wieder an. Meldet sich da irgendwas bei euch, wenn ihr das hört? Bei ein paar meldet sich was. Was meldet sich denn? Schlechte Gewissen. Nee? Was dann? Anspornen. Anstrengen. Anspornen? Okay, ja, ich, danke. Okay. Also ist das der Kern der Wahrheit, die ich heute verkündige in meiner Predigt? Strengt euch mehr an. Oder? Nein? Nehmt es an. Es ist interessant, wie hören wir jetzt solche Predigten an? Wenn ihr rausgeht und ein schlechtes Gewissen habt, dann könnte ich jetzt sagen, habe ich einen schlechten Job gemacht. Ja, zum Teil wahrscheinlich schon. Aber es könnte auch daran liegen, dass wir aus bestimmten Filtern heraushören. Und toll, die Bibel gibt es in verschiedenen Übersetzungen. Und da dachte ich, spornt mich an, es macht für mich jetzt kein schlechtes Gewissen. Aber ich lese es mal in einer anderen Übersetzung. Und da lese ich euch schon die ersten 2 Verse davor, um den Zusammenhang nochmal zu sehen. Mein Sohn, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen, denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Jetzt kommt der Vers 3 nochmals. Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Ja, das ist ja vorher, sei gütig und werde nicht nachlässig. Okay, nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz. Hast du schon mal auf die Tafeln deines Herzens was draufgeschrieben? Manche nicken. Was immer gesagt, Kett, vorher mal ein Lied gesungen, ich kämpfe und ich kämpfe für dich auf den Knien, ich kämpfe. Und ich kämpfe so lange, bis ich nicht mehr kann. Aber ich kann euch sagen, ich bin ein Kämpfer und ich bin manchmal so dumm. Würde ich doch früher aufgeben, als zu meinen, ich muss kämpfen und kämpfen und kämpfen, ich kämpfe bis zum Schluss. Gott hat Geduld mit mir. Sagt Bernd, auch du wirst irgendwann mal noch merken. Nein. Wer hat es vorgesagt? Rebecca, glaube ich, ja. Ist der Sieg Jesu Christi und es ist sein Kampf. Das Einzige, was ich lernen möchte, ist, auf meinen Knien diesen Sieg zu empfangen. Und das ist das Entscheidende, das ist die Predigt nach der Predigt. Empfange ich den Sieg, empfange ich all das, was Gott uns verheißen hat, oder lasse ich sofort zu, wenn Kaffee kommt, hast du schon gehört? Ja, darfst du mir gerne erzählen, was ich noch nicht gehört habe. Aber es will mich nicht mehr beeindrucken lassen. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 10, doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch was? Durch meine Anstrengung, weil ich mich bemüht habe. Nicht? Okay, ihr seid gute Bibelkenner. Ich muss euch aber leider enttäuschen. Ist nur die halbe Wahrheit. Ich lese die ganze Wahrheit, Entschuldigung. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Also doch nicht durch Anstrengung. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Wow. Respekt. Paulus, bist du nicht ein bisschen... Es geht aber weiter. Denn ich habe härter gearbeitet als andere, als alle anderen Apostel. Alle. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Und das, danach sehne ich mich, Leute, die arbeiten und arbeiten und arbeiten, nicht um Anerkennung zu kriegen, nicht um sich selbst zu bestätigen, nicht um irgendwelche inneren Traumas zu bearbeiten, sondern die, wie sagen wir Paulus, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, was macht die? Sie treibt mich an. Die treibt mich auf die Knie. Die treibt mich manchmal über meine eigene Kraft zu gehen, weil ich sage, mein Leben ist mir doch völlig nutzputz, egal. Paulus nennt es anders. Hauptsache, Gott kommt durch. Ich habe was vergessen. Macht nichts. Hab's gleich. Und? Als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und so weiter und so fort sahen, dass die Wiederherstellung der Mauer Jerusalem Fortschritte machte und die Lücken der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen, planten in Jerusalem einzufallen, Verwirrung in die Stadt zu stiften. Und wie haben sie reagiert? Schwert. Und wie hätten wir reagiert? Rennen, hu, Hilfe! Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Ich kenne irgendwie gerade. Unsere menschliche Schwachheit fängt an zu jammern. Ist auch okay. Es ist ja auch manchmal hart. Und für manche sehr hart. Und wir Christen sind weiter noch nicht besser und wir fangen dann auch an zu jammern. Oh Gott, hilf! Oh Gott, hilf! Hat Gott eingegriffen?
Ja.
Nein? Nee? Zumindest im nächsten Vers nicht. Ja, aber das ist jetzt entscheidend, was ich rüberbringen oder was hoffentlich der Heilige Geist rüberbringen möchte. Da steht weiter: Doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Also sie haben schon gebetet. Aber was haben sie auch gemacht? Nicht ins Bett gegangen und geschlafen. Der Herr gibt es in seinem Schlaf. Sie haben sich aufgemacht, gewacht und gebetet. Warum? Weil sie wussten, beziehungsweise Nehemia wusste, Gott kann nicht die Dinge tun, die nur er tun kann. Und eigentlich ist es eine riesen Würde, die Gott dir zumutet und mir. Sag, Bernd, ich mache nicht alles. Du hast freie Wahl, du musst gar nichts tun. Aber du kannst so viel tun. Ich komme langsam zum Schluss. Könnt ihr noch? Ich habe da keine Wahl, gell, wenn ich davor stehe. So, wie wird es jetzt praktisch? Und ich auch möchte euch ein Beispiel von mir nennen. Ich habe Sport studiert, sehr gerne. Und es sind auch Gaben, die Gott mir geschenkt hat, nachdem ich ihm meine Gabe des Fußballspielen auf den Opferaltar gelegt habe. Ein paar Jahre später durfte ich Sport studieren. Und da muss man ja alles machen. Ja, also alle Sportarten, alle Individualsportarten, Wahlsportarten. Geräteturnen, Turnen war an sich auch gern. Ja. Aber ich hatte immer ein Problem. Sobald ich eine Bewegung machen musste, die nach hinten geht, hat irgendwas in mir gesagt, geht nicht. Also alle Überschlagbewegungen nach hinten oder blind nach vorne überschlagen, da hat bei mir sich alles geweigert. Geht nicht. Also ich konnte eine Kippe, ich konnte einen Umschwung, ich konnte im Barren alles Mögliche. Aber sobald in der Luft eine Überschlagbewegung, geht no way. Dann dachte ich, okay, ich trick's aus. Und dann hieß es, ja, man kann Trampolin wählen als Ersatz von eins. Okay, großes Trampolin, super, ganz einfach hochspringen und wieder landen. Genau, und dann hieß es aber, wenn du eine 2 oder besser haben willst, musst du mindestens ein Salto können. Salto vorwärts oder Salto rückwärts. Okay, ich habe mich von Salto rückwärts entschieden. Warum? Ist ganz einfach, weil da 4 Männer mit auf dem Trampolin stehen. Also da springt man hoch und hoch, macht eine Vorübung. Die halten dich und wieder zurück. Ja, dann springt man wieder und denkt, ja, okay, die wird gehalten. 2 heben an links und rechts in der Hose und heben da. Das ist so. Und nach 2 Wochen, nach 3 Wochen, nach 4 Wochen, so, jetzt musst du einfach mal ran an den Speck. Aber wir stehen da. 2 Leute stehen links vom und 2 Leute stehen rechts vom großen Trampolin. Jetzt bist du dran, Bernd. Jetzt haben wir alle Vorübungen gemacht, Kate. Okay, ich nehme allen Mut zusammen. Ich denke, okay, es wird klappen. Die haben das gesagt, Kate. Ich springe und beim Hochspringen macht es zack, bumm. Ich mache auf und wäre mit dem Kopf zuerst wieder aufs Trampolin gekommen. Wären nicht meine 4 Retter da gewesen, hätten mich runtergezogen. Und alle sagen, was machst du denn? Bist verrückt? Kennt ihr das? Was machst du denn? Ich habe das gemacht, was tief in mir drin war. Blockade, Angst, ich weiß nicht warum. Die Angst kann man nicht im Griff haben. Doch, kann man. Aber in dem Moment hatte ich sie nicht im Griff. Und ich wusste genau an dem Punkt, okay, jetzt muss ich entweder abbrechen, sondern kriege halt eine 3, was soll's. Sonst stelle ich es ja ganz gut, ist ja nicht so wichtig. Oder ich krieg's hin. Und wie gesagt, ich bin ein Kämpfer und bin manchmal ehrgeizig, ob ihr es glaubt oder nicht. Und ich will das hinkriegen. Aber ich krieg's nicht hin. Der Schlüssel war mein Herz. In dem Fall würde ich sagen, mein Kopf. Aber es hat sehr viel miteinander zu tun. Ich habe gesagt, physikalisch gesehen spricht nichts dagegen, warum ich es nicht könnte. Bin 25 Jahre alt, einigermaßen durchtrainiert, bin einigermaßen beweglich. Warum sollte ich das bitte schön nicht können? Nur weil es andere schon 5 Jahre vor mir hatten, ist kein Grund. Ich habe es verstanden, wie es geht. Du musst nur nach oben springen und oben nur so machen mit beiden Knie. Mehr nicht. Spring nach oben, mach so, mach wieder so. Es sind 3 Bewegungen. Nach oben springen, zusammenklappen, aufmachen, landen. Wo ist bitte schön das Problem? Also ich habe schon ganz andere Dinge hingekriegt. Ist das ein Problem? Nö, habe ich gesagt. Physikalisch wusste ich, es muss nicht das Schönste sein, aber es darf eigentlich kein Problem sein. Ich springe da rein, springe nach oben, klappe zusammen, runter. Und das habe ich 3 Wochen lang gemacht. Habe jeden Tag gesagt, es ist eigentlich kein Problem. Du bist sportlich genug. Du hast keine Behinderung oder sonst irgendetwas, was es blockieren würde. Ist alles nur eine Sache im Kopf. Alles. Nirgends anders. Und ich bin 3 Wochen im Kopf das durchgegangen und gesagt, ich mache das. Ich stehe da hoch, ich springe, ich mache so und mache wieder auf. 3 Wochen lang. Ich kann euch heute noch ein Salto vorzahlen. Ich habe es hingekriegt. Hätte ich jetzt sagen können, ja Gott, komm doch endlich und mach doch endlich. Jetzt denkt ihr, ja, ist ein gutes Beispiel für den Sport. Nein, das ist die Lösung für uns alle, es umzusetzen. Und Reinhard Viertler fordert mich gerade raus, ich finde es echt gut. Der sagt, das ist der Schlüssel zu deinem geistlichen Erfolg, ob wir die Wahrheiten Gottes auf unser Herz schreiben oder nicht. Und manchmal müssen wir die elementarsten Dinge des Lebens darüber zu meditieren, sagt das Wort Gottes. Sinne darüber nach, Tag und Nacht. Und wie die Rebecca vorher gesagt hat, wir nehmen uns für alles mögliche Zeit, aber für diese Dinge nehmen wir uns scheinbar keine Zeit. Und wisst ihr warum? Weil der Feind genau das hasst, weil er weiß, wenn wir das praktizieren, die Predigt nach der Predigt, es in unser Herz fallen zu lassen, so lange, dass wir es bis es mit dem Herzen glauben, dann wird sich gewaltig was verändern. Der Sieg ist errungen am Kreuz, aber der Sieg ist manchmal bloß in unserem Kopf drinnen. Und dann fangen wir an, frustriert zu sein, dass es nicht funktioniert. Und dann klagen wir auch noch Gott an. Gott, hilf doch! Und Gott sagt, ich habe doch schon geholfen. Gott, ich krieg das nicht hin. Ist okay, Bernd, du kriegst es jetzt noch hin, aber du kannst es hinkriegen. Nein, die Angst ist viel größer. Nein, meine Vorfahren waren viel dümmer. Nein, die Gemeinde ist nicht richtig genug. Nein, die Leiter müssten es eigentlich viel besser machen. Uns fallen 1000 Sachen ein, warum es nicht funktioniert. Aber eigentlich schlagen wir damit Gott ins Gesicht. Damit sagen wir Gott, das stimmt nicht, was du sagst. Du musst nur was tun in unseren Herzen. Du musst nur was tun, damit wir uns verändern. Du musst doch noch endlich kommen und meine Gefühle wiederherstellen. Wow. Gott, wenn du meine Gefühle wiederherstellen würdest, wäre es viel einfacher für mich zu leben. Ja, habe ich lange geglaubt. Habe lange darauf gewartet, dass Gott kommt, meine Gefühle endlich wiederherstellt und heilt. Bis ich eines Tages begriffen habe, der Einzige, der verantwortlich ist für meine Gefühle, ist meine Frau. Ihr lacht? Nur weil sie gar nicht hier ist. Natürlich nicht. Der Einzige, der verantwortlich ist für meine Gefühle, bin ich ganz allein. Ich ganz allein bin für meine Gefühle verantwortlich. Auch nicht Gott. Gott hilft mir dabei, wenn ich seine Wahrheiten verinnerliche, dass Gefühle kommen. Aber ich habe immer darauf gewartet, Gott, irgendwas stimmt mit mir nicht. Jetzt komm einfach. Tu einfach, mach einfach. Und Gott sagt, ich habe doch schon alles gemacht. Aber du bist ein Mensch mit freiem Willen. Du hast so eine Würde in dir. Du kannst selber wählen und entscheiden, was du glaubst und was nicht. Die Stadt Jerusalem als ein Bild für dich, für mich, für unsere Gemeinde, wäre niemals aufgebaut worden, wenn die Israeliten nur gebetet hätten. Niemals. Die hätten können beten bis zum Sankt Nimmerlein. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich glaube, wir müssen nur ganz anders ran zum Beten. Aber lasst uns aufhören, Dinge zu bitten, die wir schon längst gekriegt haben. Ich kann es manchmal nicht hören, Entschuldigung. Wenn wir zum 1000. Mal bitten, Gott, zeig mir doch endlich, dass du mich liebst. Vielleicht ist es mein Problem. Okay, rausschneiden. Versteht ihr, was ich mit sagen will? Ich lese zum Schluss. Schließlich sagte ich, ich lese euch das Gebet nochmal vor. Hört mal zu, wie er gebetet hat. Ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Ich erinnere dich, Gott, an deine Versprechen. Hör mir doch bitte zu und sieh herab. Öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich, für wen? Für mich? Nein, für die Israeliten, deine Diener, und bekenne die, dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich auch unter euch die Völker verstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückhört und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Damit der Name Gottes in deinem und meinem Leben verehrt wird. Damit der Name Gottes in unserer Mitte verehrt wird. Sie sind ja deine Diener und das Volk, das durch deine große Kraft und mit deiner starken Hand erlöst hast. Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann, dem König, Erbarmen für mich. Willst du das sprechen? Lass deinen Diener heute Erfolg haben. Willst du Erfolg haben im Sinne Gottes, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, du bestätigst, es stimmt? Gott hilft den Zerbrochenen, den Schwachen auf. Die Predigt nach der Predigt. Amen.